Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Schwarze Akte.
Es ist ein ruhiger Dienstagvormittag im Mai, Anfang der 1990er Jahre. Die Kinder sind in der Schule, dein Mann ist schon auf der Arbeit. Heute wirst du endlich Zeit finden, um den Gartenmöbeln einen neuen Anstrich zu verpassen. Du suchst alles zusammen, was du brauchst. Handschuhe, Farben, Pinsel. Danach stellst du dir die Stühle und den kleinen Tisch an ein sonniges Fleckchen im Garten.
Das Schreien der Möwen ist das einzige Geräusch, das die sonst ruhige Nachbarschaft belebt. Du wohnst in einer schönen Gegend. Hier lebt die obere Mittelschicht. Die Straßen sind von historischen Häusern gesäumt. Während du seelenruhig die erste Farbschicht aufträgst, überlegst du, was du deiner Familie heute Abend kochen könntest. Die Kinder würden sich bestimmt über selbstgemachte Pizza freuen. Während du im Kopf verschiedene Rezepte durchgehst, wirst du plötzlich von einem Geräusch unterbrochen. Und zwar von deiner eigenen Türklingel. Vielleicht ein Nachbar?
Du legst den Pinsel ins Gras, ziehst die Gartenhandschuhe aus und richtest dich auf. Du gehst durch die Hintertür in dein Haus, läufst durch den Flur und öffnest die Haustür. Vor dir steht aber keiner deiner Nachbarn, sondern eine Teenagerin, vielleicht 15 Jahre alt. Du überlegst kurz, woher du sie vielleicht kennen könntest, aber nein. Du hast sie noch nie zuvor gesehen. Du fragst das Mädchen, wie du ihr helfen kannst.
Ihr wechselt ein paar Worte miteinander und die Stimmung kippt schlagartig. Die Sätze, die aus dem Mund der Teenagerin kommen, die klingen in deinen Ohren falsch. Was hat sie gerade gesagt? Was redet dieses Mädchen denn nur, fragst du dich. Das kann nicht wahr sein. Ungläubig schüttelst du den Kopf. Du willst das Mädchen abwimmeln. Für so einen Quatsch hast du wirklich keine Zeit. Und plötzlich explodiert von einer Sekunde auf die nächste ein Feuerwerk in deinem Kopf. Um dich herum wird plötzlich alles schwarz. Was du nicht mehr gehört hast, die Bewohner der angrenzenden Häuser aber sehr deutlich, ist ein Schuss, der durch die beschauliche Nachbarschaft hallt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Eurem Zuhause für True Crime, wie Patrick sagen würde. Ich bin Anne Luckmann.
Und ich bin Patrick Strobusch. Ich habe mich ja so gerade gefreut, dass du das aufgenommen hast.
Schade, dass ihr das gerade nicht gesehen habt, wie sehr du dich gefreut hast.
Werbung. Werbung Ende.
Die Szene, die wir euch gerade in der Einleitung beschrieben haben, hat sich fast exakt so am 19. Mai 1992 in den USA zugetragen. Wer die beiden Frauen sind, die da an der Haustür aufeinandertreffen, welche dritte Person diese Geschichte zu einem unglaublichen Drama hochkochen lässt und warum sogar Talkshow-Legende Oprah Winfrey und Weltstar Madonna eine Rolle spielen, das erzählen wir euch in dieser Folge. Aber ganz von vorn. Der Fall, über den wir heute sprechen, hat sich in Massapequa, einer Siedlung auf Long Island im US-Bundesstaat New York, zugetragen. Die Frau, die einfach nur ihre Gartenmöbel streichen will, bis auf sie geschossen wird, heißt Mary Josephine. Sie wird von allen aber nur Mary Jo genannt.
Sie wird im Mai 1955 geboren, ist also, als auf sie geschossen wird, 37 Jahre alt. Mary Jo ist verheiratet. Ihr Mann ist ein Jahr jünger als sie. Die beiden lernen sich in der Highschool kennen und heiraten schon kurze Zeit später. Mary Jo schätzt es sehr, dass sie sich so gut mit ihrem Mann unterhalten kann. Er teilt nämlich seine Gedanken und Gefühle mit ihr und das kennt sie von anderen Männern nicht. Nach der Hochzeit beginnt Mary Jo einen Job bei einer Bank. Sie führt ein glückliches Leben in Massapequa, mit der Schönheit der Bucht direkt vor der Haustür. Sie und ihr Mann bekommen zwei Kinder, Sohn Paul und seine 3 Jahre jüngere Schwester Jessica. Damit ist ihr Familienglück perfekt. Man kennt und mag sie und ihre Familie auch in der Nachbarschaft, denn Mary Jo und ihr Ehemann sind allen Nachbarn als tolles Paar bekannt.
Was ist also in Mary Jos Leben passiert, dass man vor ihrer eigenen Haustür auf sie schießt? Bevor wir euch das verraten und was genau die Teenagerin zu Mary Jo gesagt hat, wollen wir euch ein bisschen was über genau diese Teenagerin erzählen. Amy. Dann werdet ihr verstehen, was genau Mary Jo und Amy miteinander verbindet.
Amy wird am 21. August 1974 in Merrick, New York, geboren. Sie ist also, als sie bei Mary Jo an der Tür aufkreuzt, 17 Jahre alt. Amy wächst als Einzelkind bei ihren Eltern auf. Sie ist die Tochter einer italienisch-katholischen Mutter und eines jüdischen Vaters. Ihre Mutter ist Anfang 20, als Amy zur Welt kommt, und ihr Vater Ende 30. Die Familie zieht mit ihrem kleinen Baby an die Südküste von Long Island. Hier ist die Nachbarschaft ruhig, von Bäumen gesäumt und in der Nähe eines Yachthafens gelegen.
Als Kind geht Amy gern in die Grundschule. Als Teenagerin darf sie ihre Liebe zu Tieren entfalten, hat einen eigenen Hund, Fische, Hamster und sogar Eidechsen. Sie spielt Fuß und Softball und zieht gern ihre Bahnen im Schwimmbad. Ihre Eltern ermöglichen Amy auch Klavierunterricht und hängen mit Stolz ihre Bilder an die Wand. Amy liebt es nämlich zu malen und zu zeichnen. Sie hat vielfältige Talente und Interessen und darf sich ausprobieren.
Amy hat ein paar Freundschaften, aber so richtig integriert in eine feste Freundesgruppe ist sie nie. Einige ihrer Mitschüler beschreiben Amy als eine Schülerin, die gerne die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht und jede noch so absurde Mutprobe auf sich nimmt. Einmal erscheint Amy nach Aufforderung einer Mitschülerin mit einer Clownsperücke in der Schule. Sie wird als aufgeweckt und energiegeladen beschrieben. Das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit wird sich auch noch bis in Amys Erwachsenenalter durchziehen.
Einige Bekannte glauben, dass es Amys Eltern schwerfällt, Nein zu ihrer Tochter zu sagen. So schreibt es Autorin Maria Eftimiades in ihrem Buch Lethal Lolita. Steven, ein ehemaliger Schulfreund von Amy, sagt, dieses Mädchen hatte alles, was sie sich nur wünschen könnte. Sie hatte ein Auto. Sie hatte eine tolle Stereoanlage, einen Farbfernseher, einen eigenen Telefonanschluss und jede Menge Kleidung. Amy hat immer gesagt, ich kann alles haben, was ich will. Ich kann alles tun, was ich will. Es ist großartig.
So verwöhnt und verhätschelt Amy vielleicht sein mag, muss sie laut der Autorin in jungen Jahren aber schon etwas Schreckliches erleben. Die Autorin schreibt in ihrem Buch, dass ein Handwerker Amy in ihrem eigenen Zuhause vergewaltigt habe, als die 12 Jahre alt war. Amy soll das lange für sich behalten haben und nicht darüber gesprochen haben. Später soll sie diese furchtbare Erfahrung jedoch abgewandelt haben. Denn sie soll die Geschichte verdreht und in der Schule damit geprahlt haben, dass sie schon früh ihre Jungfräulichkeit verloren hat. Eine Mitschülerin kommentiert das so, die sagt, Amy hat immer damit geprahlt, dass sie mit älteren Männern ausgeht.
Die zierliche und hübsche Amy soll schon in der Schule aufreizende Kleidung getragen haben. Schon viel früher als ihre gleichaltrigen Mitschülerinnen. Knappe Shorts und Crop-Tops gehören zu ihrem Alltagslook. Das dunkle Haar trägt sie meist lang und gewellt, manchmal auch zu einem hohen Pferdeschwanz zurückgebunden. Die Blicke der Highschool-Jungs hat Amy mit ihrem Look wohl oft auf sich gezogen. Andere bewerten dieses Verlangen nach Aufmerksamkeit eher als einen verzweifelten Wunsch, von Gleichaltrigen akzeptiert zu werden. Im Buch heißt es, dass Amy ein einsames Kind ist, das zu einer einsamen jungen Frau heranwächst, die sich danach sehnt, geliebt und bewundert zu werden.
Amys Verhältnis zu ihren Eltern ist in ihren Teenagerjahren eine typische Achterbahnfahrt der Gefühle und Missverständnisse. Schon allein das Chaos in ihrem Schlafzimmer führt zu kleinen Streitigkeiten. Und je älter Amy wird, desto heftiger werden die Auseinandersetzungen mit ihren Eltern. Hin und wieder droht sie auch damit, von zu Hause abzuhauen. Meist enden diese Streitigkeiten aber damit, dass Amy lautstark ihre Zimmertür zuknallt und dann stundenlang mit Mitschülerinnen telefoniert.
Als Amy 16 Jahre alt ist, im Mai 1991, kommt es zu einer folgenschweren Begegnung. Amy geht noch zur Highschool. Sie hat gerade den Führerschein gemacht und ein teures Auto von ihren Eltern zum Geburtstag geschenkt bekommen. Sie will zur Schule fahren, ist schon ziemlich spät dran und hat es eilig. In der Hektik beschädigt sie beim Herausfahren aus der Garage aus Versehen ihr nagelneues Auto. Amy ist verzweifelt und hat Angst vor der Reaktion ihres Vaters. Der wird sicher richtig sauer sein. Sie erinnert sich in ihrer Panik an eine Werkstatt, in der sie vor ein paar Monaten mal mit ihrem Vater war. Da arbeitet ein freundlicher Mann. Der wird ihr sicher in ihrer Notlage helfen und den Schaden reparieren.
Amy macht sich also auf den Weg in diese Autowerkstatt in Baldwin. Das ist ungefähr 20 Minuten Autofahrt entfernt. Und sie hat Glück. Denn der Inhaber der Werkstatt, auf dessen Hilfe sie hofft, der ist auch da. Der Inhaber heißt Joey und ist 35 Jahre alt. Und der erinnert sich auch an die hübsche Teenagerin. Er hilft ihr und repariert das Auto. Nur ein paar Wochen später steht Amy aber schon wieder vor den Toren seiner Werkstatt. Dieses Mal ist es ein Blechschaden. Wieder repariert Joey das Auto für sie.
Amy ist eine unvorsichtige Fahrerin und so passiert es immer mal wieder, dass sie ihr Auto beschädigt. Aber Joey ist sofort zur Stelle und hilft ihr. 2 Monate, nachdem Amy zum ersten Mal Joeys Hilfe benötigt, ist ihr Auto schon wieder in seiner Werkstatt. Sie will es dort eigentlich abholen, aber die Reparatur ist noch nicht abgeschlossen. Joey bietet ihr an, sie nach Hause zu fahren. Amys Eltern sind nicht da, sie sind bei der Arbeit. Joey geht anschließend noch mit ins Haus. Und noch weiter, bis in Amys hellgraues Schlafzimmer. Wer wen zuerst verführt hat, ist unklar. An diesem Tag haben die 16-jährige Amy und der fast 20 Jahre ältere Joey Sex.
Amys Plüschtiere, die unschuldig auf der Kommode sitzen, die sind Zeuge dessen, was hier entsteht. Denn es bleibt nicht bei diesem einen Mal. Die beiden beginnen eine Affäre. Amy und Joey treffen sich jetzt fast täglich. In Amys Kinderzimmer, in Motels an der Südküste oder in einer Wohnung über Joeys Werkstatt. Die beiden benutzen Pager, um miteinander zu kommunizieren. Das sind so kleine tragbare Funkempfänger, mit denen man kurze Nachrichten übermitteln kann. Joeys Geheimcode lautet 007.
Amy soll sich Hals über Kopf in Joey verliebt haben. Und daraus ergeben sich gleich 2 Probleme. Amy ist 16 und damit minderjährig. Sexuelle Handlungen mit Minderjährigen werden strafrechtlich verfolgt. Das weiß sicher auch Joey. Und als wäre das nicht schon schwierig genug, hat Joey auch noch eine Ehefrau, die er betrügt. Er ist verheiratet und Familienvater. Vielleicht zählt ihr im Kopf schon 1 und 1 zusammen. Und ganz richtig, Joeys Ehefrau ist keine geringere als Mary Jo. Und die hat absolut keine Ahnung von der Affäre ihres Mannes.
Joey hingegen macht gegenüber Amy kein Geheimnis daraus, dass er verheiratet ist und Kinder hat. Er erzählt ihr, dass er und seine Frau Probleme hätten, dass er unglücklich sei. So wird es zumindest Amy später berichten. Er soll sogar angedeutet haben, dass er seine Frau verlassen wolle. Später wird Joey diese Aussage aber bestreiten. Im August 1991, also knapp einen Monat nach Beginn der Affäre, da steckt Amy in finanziellen Schwierigkeiten. Sie ist gerade 17 geworden und muss sich was überlegen, wie sie an Geld kommen kann. Also beginnt sie, für einen Escort-Service zu arbeiten. Angeblich soll Joey ihr sogar zu diesem Job geraten haben. So wird es Amy später in ihrer Biografie schreiben.
Laut ein paar unserer Quellen soll Amy in der Schule damit angegeben haben, dass sie mit ihrem Nebenjob so viel Geld verdient. Schulfreund Steven erzählt in der ZDF-Doku, berühmt und berüchtigt, der Fall Amy Fischer, dass sie zwischen 200 und 300 Dollar pro Stunde verdient haben soll. Nicht nur für eine Schülerin wahnsinnig viel Geld. Während die Affäre zwischen Amy und Joey weiterhin anhält, beginnt Amy sich zunehmend von Freunden und Familie zu distanzieren. Ihre emotionale Abhängigkeit zu Joey wird dagegen immer größer. Sie scheint ihm vollkommen verfallen zu sein und drängt ihn immer mehr dazu, endlich eine Entscheidung zu treffen. Sie oder seine Frau. Er kann auf Dauer nicht beide Frauen haben.
Und Joey, der trifft eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die Amy nicht erwartet hat und die sie nicht verstehen kann. Denn Joey entscheidet sich für seine Frau Mary Jo und damit gegen Amy. Die Teenagerin fühlt sich vor den Kopf gestoßen. Sie ist total überfordert, denn sie kann nicht glauben, dass es vorbei ist. Das hat sie ja gar nicht gewollt. Um über den Verlust der Affäre und die Liebe zu Joey hinwegzukommen, tröstet sich Amy in den Arm eines anderen Mannes. Der heißt Paul. Das Ganze hält aber nicht lange an, denn Amy und Joey können einfach nicht die Finger voneinander lassen und lassen die Affäre nur kurze Zeit später wieder aufflammen.
Amy hat jetzt einen neuen Plan. Sie muss Mary Jo loswerden. Sie ist eine Bedrohung für die Liebe zwischen ihr und Joey und Amy braucht freie Bahn. Für diesen Plan benötigt sie aber Hilfe und die sucht sie sich bei ihrem Schulfreund Steven. Er berichtet in der ZDF-Doku, dass Amy ihm aufgetragen habe, Mary Jo erst einmal zu beschatten. Er soll alles über sie und ihre Gewohnheiten herausfinden. ihren Alltag, wann sie das Haus verlässt und wohin sie geht, wann die Kinder das Haus verlassen und wann sie wiederkommen. Und Steven übernimmt den Job. Er wird dafür sogar von Amy bezahlt. Sie steckt ihm immer mal wieder $100 zu.
Später wird Steven sagen, dass er jung und dumm war. Ein Teenager voller Hormone, der Amy damals auch ziemlich heiß findet und sich gut fühlt, dass sie ausgerechnet ihn um Hilfe bittet. Er fühlt sich geschmeichelt. Ein bisschen komisch findet er das zwar schon, was er da für sie machen soll, aber hey, wenn Amy ihn darum bittet, dann macht er das auch. So richtig viel berichten kann er Amy im Anschluss jedoch nicht, denn Mary Jo ist mittlerweile Hausfrau und die meiste Zeit des Tages einfach nur zu Hause.
Es bleibt aber nicht dabei, dass Steven Mary Jo nur beschattet, denn Amy bittet ihn um einen weiteren, weitaus heftigeren Gefallen. Steven jedoch zögert bei diesem zweiten Gefallen. Ihm ist alles andere als wohl dabei. Anfang November 1991 ist es dann soweit. Die Affäre zwischen Amy und Joey läuft da übrigens seit mittlerweile 4 Monaten. Folgenden Ablauf der Geschehnisse wird Steven später in einem Interview erzählen.
Er und Amy fahren zu Mary Jo und Joeys Haus. Amy hat sich einen Plan zurechtgelegt. Gleich wird sie bei Mary Jo an der Haustür klingeln und vorgeben, Süßigkeiten für ihre Highschool zu verkaufen, um Spenden zu sammeln. Sie will Mary Jo nämlich dazu bringen, dass die den Hausflur verlässt und vor die Tür tritt. Diesen Moment soll Steven nutzen. Er soll sich verstecken und im richtigen Moment auf Mary Jo schießen.
Dann ist der Moment gekommen. Amy klingelt und Mary Jo öffnet ihr tatsächlich die Tür. Die beiden reden miteinander. Dann gibt Amy Steven zu verstehen, dass er jetzt schießen soll. So richtig realisiert er erst in diesem Moment, wie ernst Amy die Aktion meint. So erzählt er es zumindest in der Doku. Steven schießt nicht. Er kann auch gar nicht schießen, denn er hat die Waffe im Auto gelassen. Er nutzt den Moment, in dem Mary Jo ihr Portemonnaie holen geht und rennt weg.
Und Amy ist natürlich richtig wütend, dass ihr Plan nicht aufgeht. Dass sie Steven nicht daran gehalten hat. Er bezeichnet sie im Nachhinein als verrückt. Kurz nach dem Vorhaben hat er jedoch nicht den Mut, Amy das ehrlich ins Gesicht zu sagen, wie wahnsinnig ihr Plan eigentlich sei. Stattdessen redet er sich damit heraus, dass er kein freies Schussfeld gehabt hätte und deswegen nicht schießen konnte. Das heißt, er lügt sie an, damit sie nicht mehr wütend auf ihn ist. Er traut sich einfach nicht, ihr Widerstand zu leisten. Amy erkennt die Lüge auch nicht und verlangt, dass er es einfach nochmal probiert. Er soll auf Mary Jo schießen. Das ist es, was sie will. Außerdem habe sie Steven schon bezahlt. Jetzt muss er den Job auch ausführen. Und nur nochmal zur Verdeutlichung. So erzählt Steven den Ablauf der Geschehnisse in der Doku.
Ein paar Wochen später, Ende November 1991, soll ein neuer Versuch gestartet werden. Es ist der Tag vor Thanksgiving. Amy wartet dieses Mal in der Nähe des Hauses. Steven fährt mit dem Auto vor und hält vor Mary Jos Haus. Er sieht einen Schatten hinter dem Fenster. Eine Person, die sich im Inneren des Hauses bewegt. Er kann nicht erkennen, ob es sich dabei um Mary Jo oder um eine andere Person handelt. Doch Steven feuert einfach 2 Schüsse ab. Zielt allerdings auf die Hausfassade, nicht auf das Fenster. Er will, dass Amy endlich aufhört, ihn damit zu bedrängen, Mary Jo zu erschießen. Mary Jo hält die Schüsse auf ihrer Hausfassade für einen dummen Streich von irgendwelchen Teenagern.
Ihr könnt es euch sicherlich denken, Amy, die ist natürlich wieder richtig wütend. Da Steven es ja offensichtlich nicht schafft, Mary Jo aus dem Weg zu räumen, sucht sie sich Hilfe bei einer anderen Person, dem 21-jährigen Peter. Am 19. Mai 1992, ein halbes Jahr nach Stevens gescheiterten Versuchen und 6 Wochen vor Amys Highschool-Abschluss, ist es soweit. Amy hat aus ihren vergangenen Fehlern gelernt. Sie kann den wichtigsten Teil des Jobs nur einer Person anvertrauen, der sie wirklich vertraut, nämlich sich selbst. Sie hat Peter eine Waffe abgekauft. Der fährt sie jetzt auch zu Mary Jos Haus und wartet davor auf sie.
Amy steigt aus dem Auto, läuft auf die Haustür zu und klingelt. Dasselbe hat sie ja schon vor 7 Monaten gemacht, als sie Mary Jo Süßigkeiten verkaufen wollte und Steven aus seinem Versteck heraus schießen sollte. Ob Mary Jo sie wiedererkennt? Die Haustür wird geöffnet. Amy trägt eine weite Hose und ein übergroßes Hemd. Ihr langes, kastanienbraunes Haar hat sie in eine Baseballmütze gesteckt. Mary Jo erkennt Amy nicht wieder. Amy öffnet den Mund und sagt, ich muss mit Ihnen über Ihren Mann Joey sprechen.
Mary Jo denkt im ersten Moment, dass Joey irgendwas an einem Auto reparieren soll. Vielleicht ja am Auto des jungen Mannes, den sie wartend hinter Amy am Straßenrand bemerkt. Aber nein, Joey, der soll nichts reparieren. Amy sagt als nächstes etwas, das Mary Jo den Kopf schütteln lässt, dass sie nicht glauben kann. Amy sagt nämlich, dass Joey eine Affäre mit Amys kleiner Schwester habe. Richtig gehört? Mit ihrer Schwester, die sie ja aber gar nicht hat. Warum sie das sagt, das wissen wir nicht.
Mary Jo ist erstmal perplex. Ihre kleine Schwester? Denn schon das Mädchen vor ihr sieht sehr jung aus. Wie jung soll da die kleine Schwester sein? Mary Jo fordert Amy auf, fortzufahren. Amy aber ist empört, denn Mary Jo scheint ihr nicht zu glauben. Sie hat mit einer hysterischen, wütenden oder verletzten Reaktion gerechnet. Mary Jo aber bleibt relativ ruhig und stellt der Teenagerin Fragen, zum Beispiel, wie sie denn heiße.
Und Amy antwortet, Anne-Marie.
Wie alt sie sei, fragt Mary Jo.
19 Jahre alt, antwortet Amy.
Auf die Frage, wo sie denn wohne, nennt Amy einen Straßennamen und zeigt dabei in eine bestimmte Richtung. Mary Jo weiß aber, dass sich diese Straße in der entgegengesetzten Richtung befindet. Amy aber lässt nicht locker. Als Beweis für ihre Information zeigt Amy ein T-Shirt mit Joeys Werkstattlogo drauf. Aber Mary Jo weiß, dass viele in Massapequa so ein T-Shirt haben.
Sie nimmt das Gerede der Teenagerin einfach nicht ernst. Sie glaubt ihr nicht und will das Gespräch beenden. Mary Jo sagt, dass sie jetzt zurück ins Haus gehen und Joey anrufen werde. Sie wird ihm erzählen, was Anne-Marie ihr gerade über ihre Schwester erzählt habe. Also dreht sich Mary Jo um, weg von Amy und will zurück ins Haus gehen. Sie greift nach der Türklinke. Und dann die plötzliche Explosion in Mary Jos Kopf. Amy zieht die Waffe und schießt auf Mary Jo. So zumindest eine Version der Geschichte. Doch dazu später mehr.
Alles geht jetzt ganz schnell. Mary Jo sackt zu Boden. Amy rennt zurück zu Peters Auto und beide fliehen vom Tatort. Ein Nachbar, ein Polizist im Ruhestand, hört den Schuss. Er ruft seiner Frau noch schnell zu, den Notruf zu verständigen und rennt zu Mary Jos Haus. Das Erste, was ihm dort ins Auge springt, ist der rote Teppich, auf dem Mary Jo liegt. Bei näherem Hinsehen erkennt er dann, dass es eine riesige Blutlache ist, in der die Frau liegt. Er kniet sich neben sie, sein Hemd und seine Shorts saugen sich mit ihrem Blut voll.
Der Nachbar sieht ein kugelgroßes Loch in ihrem Schädel. Er drückt mit einem Tuch auf die Stelle und betet für sie. Joey wird parallel auch schon verständigt, kommt aus seiner Werkstatt angerast und trifft am Unfallort ein. Seine Frau ist bewusstlos und wird ins Nassau County Medical Center geflogen. Der Flug dorthin dauert auch nur wenige Minuten. Mary Jo wird dort sofort notoperiert und es sieht nicht gut aus. Die Ärzte haben wenig Hoffnung. Die Kugel hat nämlich einen großen Schaden in ihrem Kopf angerichtet und es ist ziemlich gefährlich, diese Kugel zu entfernen. Der behandelnde Arzt informiert die geschockte Familie, dass es keine Garantie geben wird, dass Mary Jo nach der OP wieder aufwacht. Und wenn sie aufwacht, dann könnte sie für immer gelähmt sein. Die Operation dauert mehrere Stunden.
Und dann die große Erleichterung. Mary Jo hat überlebt. Sie hat einen Schuss in ihren Kopf tatsächlich überlebt. Mary Jo hatte wirklich Glück. Weil sie sich schon zur Tür umgedreht hat, weg von Amy, hat die Kugel sie seitlich am Kopf getroffen. Die Kugel ist so auf den Kieferknochen geprallt und dabei zersplittert. So konnte sie nicht bis ins Gehirn dringen. Mary Jo sagt später selbst in einer Doku über den Moment des Schusses, es war wie eine Explosion, wie ein Schlag mit einem Baseballschläger. Sie wollte mich umbringen, aber ich lebe noch.
Die Polizei tappt jetzt aber erstmal im Dunkeln und fragt sich, was genau hier eigentlich passiert ist. Sie denken zuerst an einen männlichen Täter. Vielleicht ein Raubüberfall? Ein ehemaliger Staatsanwalt erklärt, dass der Verdacht ja auch schnell mal auf den Ehemann fällt oder jemanden aus dem engsten Familienkreis. Aber Joey, der hat ein Alibi.
Während die Polizei ermittelt, erholt sich Mary Jo im Krankenhaus. Ein paar Splitter befinden sich noch immer in ihrem Kopf. Die konnten nicht entfernt werden. Sie ist außerdem auf dem rechten Ohr taub. Sie wird damit nie wieder etwas hören, weil die Kugel die Knochen zerstört hat. Im Gesicht ist sie partiell gelähmt. Wenn sie zum Beispiel trinkt, dann läuft die Flüssigkeit direkt wieder aus ihrem Mund heraus. Mary Jo hat wenig Kontrolle über ihre Mundpartie und ständig Kopfschmerzen. Sie kann zunächst auch nicht sprechen und damit nicht auf die unzähligen Fragen der Polizei antworten. Sie fragt nach Papier und Stift und beantwortet ein paar Fragen handschriftlich. Auch Joey fragt sie, wer ihr das angetan hat. Mary Jo schreibt, 19 Jahre alt, Anne Marie, mit T-Shirt der Werkstatt, Adresse, Schwester soll Affäre mit Joey haben.
Werbung. Werbung Ende.
Die Polizei ist überrascht. Schließlich haben die ja eher an einen männlichen Täter gedacht. Wer aber eher weniger überrascht ist, das ist Joey. Natürlich weiß er jetzt ganz genau, wer auf seine Frau geschossen hat und erzählt dem Beamten, dass er sich daran erinnert, einem Kunden genau so ein T-Shirt seiner Werkstatt geschenkt zu haben und dass der eine Tochter in dem Alter habe, also um die 19 Jahre alt. Er verrät dem Beamten also Amys Namen und ihre Adresse. Die Ermittler zeigen Mary Jo daraufhin ein Foto von Amy und die kann bestätigen, dass das die Angreiferin ist, die vor ihrer Tür stand. Bevor wir euch erzählen, ob die Beamten Amy tatsächlich verhaften können, springen wir ein bisschen in der Zeit zurück. Wir schauen uns an, wie es für Amy weitergeht, nachdem sie vor Mary Jos Haustür stand und mit Peter geflohen ist.
Amy fährt danach nämlich zu einer Freundin, die in der Nähe arbeitet, und unterhält sich eine Weile mit ihr. Danach fährt sie weiter ans Nassau Community College. Hier möchte sie ab Herbst Marketing studieren. Amy verhält sich soweit normal. Nicht einmal ihre Eltern bemerken an dem Abend, was wenige Stunden zuvor im Leben ihrer Tochter passiert ist.
Am nächsten Morgen fährt Amy zur Schule. Die Schülerinnen und Schüler sind nervös, denn schon bald stehen hier die großen Abschlussprüfungen an und, viel wichtiger, der große Abschlussball. Nach dem Unterricht ist Amy angespannt und will nicht nach Hause. Normalerweise fährt sie nach der Schule oft zu Joey in die Werkstatt. Aber nicht heute, denn sie traut sich nicht. Sie ist unsicher, wie er wohl reagieren wird. Sicher ahnt er nämlich schon, wer seine Frau vor kurzem zu Hause besucht hat.
Stattdessen trifft sich Amy mit einer Freundin und geht mit ihr in ein Fitnessstudio. Am nächsten Tag schwänzt sie die Schule. Dafür hat sie heute keinen Nerv. Am späten Nachmittag macht sich ihr Pager bemerkbar. Sie schaut drauf und erkennt sofort die letzten Ziffern. 007, Joeys Code. Amy ruft ihn an, weiß aber nicht, dass nicht nur Joey am anderen Ende der Leitung zuhört, sondern auch ein Kommissar der Mordkommission von Nassau County. Amy und Joey unterhalten sich. Sie drückt ihm ihr Mitgefühl aus und sagt ihm, dass das ja schrecklich sei, was mit seiner Frau passiert ist. Joey bittet Amy darum, ihn zu treffen.
Amy setzt sich kurz darauf ins Auto und fährt los. Beamte verfolgen ihren Wagen dann für eine Weile und halten sie schließlich an. Am 21. Mai 1992, 52 Stunden nach dem Angriff auf Mary Jo, wird Amy wegen versuchten Mordes verhaftet. Und sie gibt zu, dass sie was mit dem Angriff zu tun hat, dass sich der Schuss aber aus Versehen gelöst habe. Sie habe nicht mit Absicht auf Mary Jo geschossen.
Sie erzählt dem Beamten auch von der Beziehung mit Joey. Dass er ihr die Waffe gegeben habe und wusste, dass sie seine Frau loswerden will. Amys Anwalt stellt die Frage, welche 17-Jährige denn von allein auf solche bösen Gedanken kommen sollte. Sie sei das Opfer. Das Opfer von Joey. Er als erwachsener Mann hätte seine Macht missbraucht und Amy stark beeinflusst, sie manipuliert. Joey streitet alles ab, leugnet auch die Affäre. Er sagt, Zitat, Amy ist eine Lügnerin und ist nicht glaubwürdig.
Mary Jo ist wahnsinnig wütend darüber, dass Amy angeblich nicht mit Absicht auf sie geschossen habe. Sie sagt in einer Doku, ich war außer mir. Wie konnte sie sowas sagen? Das war ein Attentat, um Himmels Willen. Sie ist wütend über ein junges Mädchen, das sie in ihrem eigenen Zuhause angegriffen hat und ihr Leben zerstört hat. Aber diese unglaubliche Wut hilft Mary Jo auch dabei, überhaupt wieder jeden Morgen aufzustehen.
Ihrem Mann Joey gibt sie übrigens keine Schuld. Nein, sie verteidigt ihn sogar. Mary Jo glaubt nach wie vor nicht an eine Affäre. Joey habe auf das Leben der gemeinsamen Kinder geschworen, dass er keine Affäre mit Amy hat. Gegenüber Reportern sagt sie, das ist eine Lüge. Alles, was Amy sagt, ist eine Lüge. Sie versucht, meinen Mann und mich fertig zu machen. Und warum? Amy ist Müll. Die Dreiecksgeschichte zwischen Amy, Mary Jo und Joey ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Presse. Nach Amys Festnahme ist es das Thema auf vielen Titelseiten. Auch landesweite Talkshows beschäftigen sich mit dem Fall. Und als wäre das nicht schon genug Aufmerksamkeit, heizt ein Video die Stimmung noch mehr an. Denn ein ehemaliger Escort-Kunde von Amy veröffentlicht ein selbstgedrehtes Video. Darin ist Amy auf pornografische Weise zu sehen. Die Presse verpasst ihr daraufhin den Namen Long Island Lolita. Alle Beteiligten leben ja auf Long Island und mit Lolita stempeln sie Amy als junge Verführerin ab.
Amys Schulfreund Steven, ihr erinnert euch, der Mary Jo ja eigentlich aus dem Weg räumen sollte, der sich aber nicht getraut hat, dem wird alles zu viel. Die Last auf seinen Schultern wird immer schwerer. Ausgelöst nämlich von der Berichterstattung über Amys Fall. Steven vertraut sich seinem Vater an und erzählt ihm, dass er da irgendwie auch mit drin steckt. Er stellt sich der Polizei und geht einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein. Wenn er gegen Amy aussagt, dann kommt Steven straffrei davon.
Stevens Name sickert aber an die Presse durch. Man belagert ihn und seine Familie regelrecht. Reporter halten sich im Garten der Familie auf. Schlagzeilen wie Amys notgeiler Auftragskiller und bezahlt mit Sex werden abgedruckt. Sein Leben wird zu einem Zirkus. So beschreibt er es später selbst.
Aber zurück zu Amy. Eine Grand Jury erklärt die vorgelegten Beweise der Staatsanwaltschaft gegen sie als ausreichend, sodass sie wegen versuchten Mordes angeklagt werden kann. Amy bestreitet aber weiterhin, bewusst abgedrückt zu haben. Auf gar keinen Fall will sie eine lebenslange Haftstrafe. Also geht auch ihr Verteidiger einen Deal ein, mit dem ihre Zeit hinter Gittern reduziert werden soll. Ihr Anwalt will erreichen, dass Joey wegen Missbrauchs einer Minderjährigen angeklagt wird.
Die Staatsanwaltschaft wiederum legt den Fokus auf den Angriff auf Mary Jo, sagt aber gleichzeitig, dass diese Tat ja einen Hintergrund hatte und bezieht sich damit auf die Affäre. Auch sie sind der Ansicht, dass Joey zur Rechenschaft gezogen werden müsse. Auch Amys Verteidigung und die Staatsanwaltschaft gehen einen Deal ein. Amy wird nicht wegen versuchten Mordes, sondern wegen schwerer Körperverletzung angeklagt.
Im Gegenzug soll sie gegen Joey aussagen. Sie packt auch alle Details über ihr sexuelles Verhältnis aus, aus der Zeit, als sie etwa 16 Jahre alt war. Ende September 1992, also 4 Monate nach dem Schuss auf Mary Jo, bekennt sich Amy der schweren Körperverletzung schuldig. Sie behauptet aber nach wie vor, dass der Schuss ein Unfall war und sich versehentlich gelöst hat. Knapp 2 Monate später, am 1. Dezember 1992, wird Amy zur Höchststrafe verurteilt. 5 bis 15 Jahre Haft. Ihr Anwalt plaudert übrigens später aus, dass Amy kein Mitleid mit Mary Jo habe, nur Mitleid mit sich selbst. Sie habe nämlich keinen moralischen Kompass in sich, bedauert nicht ihre Tat an sich, sondern nur die Konsequenz daraus, nämlich die Haftstrafe.
Nur wenig später werden schon Filme über Amys Geschichte im TV gezeigt, zum Beispiel Die Rache der Amy Fischer oder Amy Fischer, tödliche Lolita. Das zeigt ja auch nochmal, wie sehr sich die Leute dafür interessiert haben. Auch Schulfreund und ehemaliger Komplize Steven wird darin thematisiert. Er bekommt übrigens Straffreiheit, weil er kooperiert und ausgesagt hat. Er krempelt sein Leben danach komplett um, geht zur US Navy und gründet eine Familie. Er erzählt, dass er sich die Filme nie angeschaut habe. Sie würden ihn nicht interessieren.
Übrigens taucht im Zuge von Amys Verhandlung noch ein weiteres brisantes Video auf. Hier sieht und hört man Amy, wie sie Paul sagt, dass er sie heiraten soll, damit er sie später im Gefängnis einfacher besuchen kann. Paul ist der junge Mann, mit dem sie was hatte, als die Affäre mit Joey kurzzeitig beendet war. Sie sagt ihm auch, dass sie mit ihrer Geschichte viel Geld verdienen will, dass sie das Interesse der Medien für sich nutzen wird und sich dann mit dem Geld einen Ferrari kaufen will. Doch nicht nur Amy genießt das Rampenlicht, auch Joey badet darin.
Er mag die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, streitet die Affäre mit Amy aber nach wie vor ab. Während eines Auftritts in der beliebten Show Saturday Night Live performt Weltstar Madonna Anfang 1993 ihren Song Bad Girl. Am Ende ihres Auftritts hält sie ein Foto von Joey in die Kamera, zerreißt es vor den Augen des Publikums und ruft energisch: "Bekämpft den wahren Feind." Joeys Verlangen nach Aufmerksamkeit macht nicht nur Madonna, sondern auch viele weitere Menschen wütend. Sie kritisieren, wie er sich präsentiert und dass er das Verhältnis abstreitet. Es melden sich nämlich Zeugen, die aus erster Hand berichten können, dass die beiden sehr wohl eine Affäre miteinander hatten. Es gibt zum Beispiel Motel-Rechnungen, die Joey unterschrieben hat. Die belegen ihre heimlichen Treffen.
Und so will sich Joey plötzlich doch schuldig bekennen, obwohl er das Verhältnis immer hartnäckig abgestritten hat. Er hat gegenüber Mary Jo ja sogar auf die Kinder geschworen. Es kommt zur Anklage. Und Joey wird im Oktober 1993 wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen zu 6 Monaten Haft verurteilt, kommt aber schon nach 4 Monaten wieder vorzeitig auf freien Fuß.
Amy muss da schon etwas länger im Gefängnis bleiben. Während ihrer Haft beschuldigt sie mehrere Wärter, sich sexuell an ihr vergangen zu haben. Sie beantragt die Verlegung in ein anderes Gefängnis und leitet juristische Schritte ein. Nach mehreren gescheiterten Versuchen zieht sie ihren Antrag jedoch wieder zurück. Amy wird schließlich nach 7 Jahren Haft mit 24 Jahren am 10. Mai 1999 entlassen. Damit hat sie wertvolle Jahre hinter Gittern verbracht. Jahre, in denen sich andere junge Frauen ausprobieren, aufs College gehen und Partys feiern.
Und wenn ihr denkt, dass Amy jetzt die Reset-Taste im Leben drückt und sich aus den Medien fernhält, dann müssen wir euch sagen, dass sie exakt das Gegenteil macht. Sie schreibt nämlich erstmal eine Biografie mit dem Titel If I Knew Then, übersetzt, wenn ich das damals gewusst hätte, und erzählt darin ihre Perspektive der Geschichte. Und auch Joey ist immer noch berauscht vom Rampenlicht. Er ist häufig Gast in Talkshows und nimmt an Promi-Boxkämpfen teil. Wem das allerdings gar nicht gefällt, ist Mary Jo. Sie lässt sich 2003, nach 26 Ehejahren, von Joey scheiden.
Mittlerweile steht sie nicht mehr eisern hinter ihm und hat keine guten Worte mehr für Joey übrig. Sie sagt, dass er schon immer ein Meister im Manipulieren war, während ihrer gesamten Ehe. Er war so gut darin, dass sie nichts von seinem Ehebruch mitbekommen hat. Auch auf Amy ist sie noch jahrelang wütend. Das erzählt sie im Interview in der Megyn Kelly Today Show. Sie konnte Amy lange Zeit nicht verzeihen, stand unter starken Medikamenten gegen die Schmerzen und die Angst, musste deswegen auch einen Entzug machen. Erst in der Betty Ford Klinik hat sie gelernt, mit der Wut umzugehen, ihr Überleben als Geschenk zu betrachten, weiterzumachen, nach vorn zu schauen und zu lernen, Amy zu verzeihen.
2 Jahre nach der Scheidung, im Jahr 2005, da heiratet Joey seine zweite Ehefrau, Ivanka. Er zieht mit ihr ans andere Ende des Landes, nach Kalifornien. Hier lebt übrigens auch mittlerweile seine Ex-Frau Mary Jo. Nach dem Angriff auf Mary Jo und seinem kurzen Gefängnisaufenthalt ist er immer mal wieder für verschiedene Straftaten angeklagt und teils auch verurteilt worden. Unter anderem wegen Anbahnung von Gelegenheitsprostitution zu einer Geld- und Bewährungsstrafe. Zu 1 Jahr Gefängnis und 5 Jahren auf Bewährung wegen Autoversicherungsbetrugs und wegen illegalen Munitionsbesitzes. Als verurteilter Straftäter ist es ihm rechtlich nämlich nicht erlaubt, Munition zu besitzen.
Amy bekommt nach ihrer Haft kurzzeitig einen Job als Zeitungskolumnistin für die Long Island Press. 2003, 4 Jahre nach ihrer Entlassung, heiratet sie den ehemaligen Polizisten Louis. Sie ziehen nach Palm Beach in Florida und bekommen 3 Kinder zusammen, einen Sohn und 2 Töchter. Aber schon 4 Jahre nach der Hochzeit lassen sich Amy und Louis wieder scheiden. Er ist darüber alles andere als begeistert und rächt sich an ihr mit dem Verkauf eines Amateursex-Videos. Das trägt den Titel Amy Fisher Caught on Tape und zeigt ihn und Amy. Eine Firma aus L.A., die Red Light District Video, kauft den Amateurporno.
Amy versucht noch, gegen die Veröffentlichung des Videos vorzugehen, aber sie schafft es nicht rechtzeitig. Später einigt sie sich finanziell mit ihrem Ex-Mann, sodass beide von der Vermarktung dieses Films profitieren. Aber nicht nur finanziell flammt das Geschäft auf, auch ihre Liebe wird Anfang 2008 neu entfacht. Durch die Veröffentlichung des Videos mangelt es Amy mal wieder nicht an Aufmerksamkeit. So bekommt sie weitere Angebote aus der erotischen Unterhaltungsbranche.
Ihr werden weitere Pornodrehs und Auftritte in Stripclubs und Fernsehshows angeboten. 2011 nimmt sie zum Beispiel an der 5. Staffel der Reality-TV-Show Celebrity Rehab with Dr. Drew teil und lässt sich während eines Drogenentzugs begleiten. 8 Jahre nach Wiederaufflammen der Liebe trennen sich Amy und Louis dann 2018 aber endgültig.
Ganz am Anfang der Folge haben wir ja schon mal angeteased, dass sogar Talkshow-Legende Oprah Winfrey in der Geschichte auftauchen wird. Denn sowohl Amy als auch Mary Jo waren bei ihr mal zu Gast. Zuerst ist Amy bei ihr, im September 2004. Amy erzählt Oprah, dass es nicht allein ihre Idee gewesen sei, auf Mary Jo zu schießen. Sie war ja schließlich noch ein Kind. Sie hat zu Joey aufgeschaut, wollte ihn glücklich machen. Sie dachte, dass es das ist, was er wollte, dass Amy seine Frau aus dem Weg schafft. Sie hatte damals kein Selbstbewusstsein gehabt. Sie dachte, dass Joey sie für immer lieben wird. Sie war damals bei ihrer Verhaftung zutiefst verletzt, dass Joey sie an die Polizei verraten hat, denn sie dachte doch, dass er sie liebt.
1 Jahr nach Amy ist auch Mary Jo bei Oprah in der Sendung, im November 2005. Sie erzählt dort von ihren Verletzungen und bleibenden Schäden, unter denen sie noch immer leidet. Ein plastischer Chirurg sieht damals diese Sendung im TV und kontaktiert Oprahs Team. Er möchte Mary Jo helfen. Sie unterzieht sich anschließend einer lebensverändernden Gesichtsoperation, um die Gesichtslähmung zu beheben.
Und dann passiert 2006 etwas, womit wohl niemand gerechnet hat. Die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer sitzen gespannt in ihren Wohnzimmern und verfolgen ganz genau, was sich da vor laufenden Kameras abspielt. Denn es kommt zur Aussprache zwischen den dreien, zwischen Mary Jo, Amy und Joey. Im Gegensatz zu den anderen beiden meidet Mary Jo eigentlich Talkshows und solche Einladungen, aber sie sagt, dass das finanzielle Angebot so gut war, dass sie das nicht ausschlagen konnte. Die drei sitzen sich in einer dramatischen Wiedervereinigungs-Spezialsendung gegenüber, Mary Jo neben Joey und Amy den beiden gegenüber. Und dieser Auftritt, der ist richtig explosiv. Mary Jo schreit die beiden an und ist wütend und Joey, der verlässt nach einer Weile sogar die Show.
Seine mittlerweile erwachsene Tochter Jessie redet danach 1 Jahr lang nicht mehr mit ihm. Sein Auftritt ist ihr peinlich. Sie ist am College und versucht herauszufinden, wer sie eigentlich ist. Sie hat schon genug Probleme, da braucht sie nicht auch noch den peinlichen Auftritt ihres Vaters im TV. Aber noch etwas ist Jessie unfassbar peinlich. Nein, macht sie geradezu wütend. Denn ihr Vater bandelt allen Ernstes wieder mit Amy an. Und lässt das auch noch mit der Kamera begleiten. Jessie ist entsetzt, dass er wieder etwas mit der Frau anfängt, die fast ihre Mutter umgebracht hätte.
Joey rudert später aber zurück. Er sagt, dass die aufkeimende Romanze nur fake war, alles nur ausgedacht. Weil die Einschaltquoten der TV-Show so gigantisch waren, haben er und Amy nur so getan, als wären sie wieder ein Paar. Sie wussten ja um die Brisanz dessen. Alles nur, um im Gespräch zu bleiben und Geld zu verdienen. In dieser Zeit war Amy übrigens das erste Mal von ihrem Mann Louis getrennt, bevor die dann später ja wieder zusammengekommen sind.
Mary Jo sieht ihren Ex-Mann Joey noch gelegentlich an den Geburtstagen der gemeinsamen Kinder. 2010 veröffentlicht auch sie ein Buch mit dem Titel, übersetzt, »Es durch meinen dicken Schädel bekommen«, »Warum ich geblieben bin«, »Was ich gelernt habe« und »Was Millionen von Menschen, die mit Soziopathen zu tun haben, wissen müssen«. Wie schon der Titel vermuten lässt, arbeitet sie inzwischen als Motivationsspeakerin. 2012 heiratet sie ihren zweiten Ehemann Stu. Sie betreiben ein kleines Business zusammen. Aber auch dieses Liebesglück soll nicht für immer halten. 6 Jahre später folgt die Scheidung. Ein paar Monate danach stirbt Stu an Krebs.
Nicht nur das Leben der drei Hauptprotagonisten wird bis heute von diesem einen Schuss beeinträchtigt, auch die beiden Kinder von Mary Jo und Joey leiden darunter. Tochter Jessie hat mit Drogenproblemen zu kämpfen, mit Alkoholismus und mit Essstörungen. Sohn Paul hat seinen Nachnamen geändert, denn er möchte nicht mehr mit seinem Vater in Verbindung gebracht werden.
Amy ändert 2016 ihren Nachnamen und zieht mit ihren Kindern zurück von Florida nach Long Island, New York. Laut der New York Post verdient sie ihr Geld jetzt als Webcam-Girl. Wenn sie auf ihr bisheriges Leben zurückschaut, dann bedauert sie schon, was alles in den vergangenen Jahren passiert ist. Irgendwann werden ihre Kinder alt genug sein und fragen, warum ihre Mami berühmt ist. Dann muss sie darauf Antworten finden. Ich glaube, wir hatten lange keinen Fall, wo, also Mary Jo jetzt ausgenommen, alle einfach unglaublich unsympathisch einfach nur sind.
Ich habe den Fall ja recherchiert und habe mir auch die ganzen Videos angeschaut, die es so gibt. Also nein, die Pornos habe ich mir nicht angeschaut. Das kann ich an der Stelle sagen. Aber ich habe mir natürlich die Talkshow-Auftritte angeschaut und so Doku-Material. Und auch da selbes Gefühl. Man findet die überhaupt nicht sympathisch. Also Amy und Joey. Und ich finde es auch irgendwie total weird, wie sich Joey nach dieser Geschichte quasi der Öffentlichkeit sogar aufdrängt. Also, dass der das so hart genießt, wo ich mir denke, Mann, deine Frau wurde angeschossen. Also, geht's noch? Was willst du da in der Öffentlichkeit?
Wie seelenlos willst du sein oder was für ein sorry Arschloch willst du sein? Ne? Also, diese Liebe nochmal für die Kameras neu anzufeuern, das ist ja kompletter Schwachsinn. Entweder, ich ganz ehrlich, ich glaube schon, dass es irgendwie real war. Was meinst du?
Meinst du real im Sinne von, dass er Amy aufgetragen hat, abzudrücken?
Ah, nee, das meinte ich gar nicht. Ich meinte, als sie wieder aufeinander getroffen sind, ja, alle drei, und deren, ich sag jetzt mal, Liebe halt wieder so ein bisschen
so
entfacht wurde, das meine ich.
Ach so, dass die Liebe real war, meinst du? Ja, das würde ich ihm sogar noch glauben, dass das fake war, weil es irgendwie so zu diesem Öffentlichkeitsaufmerksamkeitsdrang passen würde, dass die das eine super Idee finden, jetzt nochmal so zu tun, als wären sie ein Paar, weil es ist natürlich eine Mega-Sensation, dass er wieder mit der Frau zusammenkommt, die seine Frau aus Versehen, wie sie sagt, angeschossen hat. Also das würde ich ihm sogar noch glauben. Aber die viel größere Frage, genau, und ich sehe schon, du willst auch was sagen, aber die größere Frage ist ja eher, hat sie doch bewusst abgedrückt, Amy?
Ich denke schon, dass es Absicht war irgendwie, weil sie hat das alles so lange geplant, sie hat es mehrmals versucht. Das Einzige, was für mich halt wirklich offen ist, das wollte ich nämlich gerade fragen an sich so, ob er ihr irgendwie diese Idee in den Kopf gesetzt hat.
Ja, also ich versuche mich gerade in Amys Situation zurückzuversetzen. Also ich glaube, auch mit 17 Jahren, obwohl du da noch minderjährig bist, da hast du schon ein Gefühl dafür,
ja,
was ist erlaubt und was nicht. Und die Ehefrau meines Liebhabers erschießen sollte auf jeden Fall zu der Seite gehören. Nein, das macht man nicht. Klar, wenn sie super verliebt ist und in dem Alter, dann denkst du ja wahrscheinlich auch noch, okay, er ist der Mann fürs Leben, der findet mich ja auch so toll. Ich kann mir schon vorstellen, dass er einen großen Einfluss auf sie hatte und sie da vielleicht auch ein bisschen manipuliert hat. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite muss ihr doch vollkommen bewusst gewesen sein, was sie da tut und dass sich der Schuss aus Versehen löst und dann ja aber auch auf Kopfhöhe abgefeuert wird, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich glaube, da spreche ich auch für uns beide, wenn ich sage, dass uns da auf jeden Fall interessiert, was ihr da draußen zu sagen habt. Könnt ihr in der Folge ja auch gerne einfach mal abstimmen, ob er sie beeinflusst hat oder das wirklich von ihr heraus ausgekommen ist.
Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin gehört habt und würden uns dann noch mehr freuen, wenn ihr auch nächste Woche Dienstag wieder mit dabei seid. Und ich kann schon mal spoilern, dass es nächste Woche noch eine kleine Überraschung geben wird. Also, bis nächste Woche.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch. Redaktion und Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Heiko Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.